Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Ute Reckers im Studio. Einen schönen guten Tag. Sollen Schwangerschaften leichter abgebrochen werden können als bisher? Zumindest gibt es eine entsprechende Empfehlung an die Bundesregierung. Im Moment gilt eine Abtreibung in Deutschland mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich als strafbar. Frauen, die abtreiben wollen, können das allerdings trotzdem straffrei tun, vorausgesetzt, sie tun es bis zur 12. Schwangerschaftswoche und sie haben vorher an einer Pflichtberatung teilgenommen. Eine Expertinnenkommission, die sich im Auftrag der Bundesregierung mit dieser Rechtslage befasst hat, hat nun empfohlen, Schwangerschaftsabbrüche zumindest in der Frühphase der Schwangerschaft komplett zu legalisieren. Also ohne Pflichtberatung und ohne Regelung im Strafgesetzbuch. Genau diese Forderung sorgt in der Gesellschaft für Diskussionen.
Ich finde, dass jede Frau über ihren Körper alleine entscheiden sollte. Und dass es so halb illegal läuft mit den Schwangerschaftsabbrüchen, ist eine Schande.
Menschen zu töten oder straffrei töten zu können, das ist doch kein Fortschritt.
Wenn man es allzu leicht macht, dann nimmt man auch den Frauen die Chance, nachzudenken.
Ich bereue es nicht, abgetrieben zu haben. Es war für mich halt genau die richtige Entscheidung. Und auch wenn ich die nicht gerne getroffen habe.
Es hat sich auch gezeigt, dass niemals ein Strafrecht auch nur einen Abbruch verhindert hat, dass niemals ein Abtreibungsgegner sich nachher mal um irgendwie Kinder kümmert, die auf der Welt sind.
Und es ist so, dass wir merken, dass immer weniger Praxen und teilweise auch Kliniken den Abbruch tatsächlich durchführen oder anbieten. Und das hat tatsächlich viel damit zu tun, dass es im Strafgesetzbuch verankert ist, der Abbruch.
Und für uns ist es werdendes Leben. Deswegen wollen wir an der Beratung festhalten. Wir haben seit 30 Jahren wirklich einen Rechtsfrieden, der jetzt von der Ampel ohne Not wieder aufgeschnürt wurde.
Soweit die aktuelle Diskussion in der Bundesrepublik. Der Streit um das Recht der Frau straffrei abzutreiben ist hier übrigens mehr als ein halbes Jahrhundert alt. Sollte die Bundesregierung also der Empfehlung folgen und Schwangerschaftsabbrüche zumindest in der frühen Schwangerschaft legalisieren? Darüber möchte ich in der heutigen Streitkultur sprechen mit Adriana Behran. Sie engagiert sich im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung für die Abschaffung des Paragraphen 218, also für die Legalisierung von Abtreibungen. Hauptberuflich ist sie PR-Beraterin aus Hamburg. Schönen guten Tag nach Hamburg, Frau Behran.
Ja, schönen guten Tag.
Und ich diskutiere mit der Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, ein katholischer Verband und der größte deutsche Sozialverband, mit Eva-Maria Welskop-Deffer. Sie ist uns aus Erfurt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Welskop-Deffer.
Hallo, Frau Reckers.
Zu Beginn einer jeden Streitkultur haben Sie beide die Möglichkeit, Ihre Position kurz darzustellen. Adriana Behran, Sie haben bereits eine Petition organisiert mit dem Titel Weg mit Paragraph 218. Warum sagen Sie, die Abtreibung sollte nicht unter Strafe gestellt sein, sie muss legalisiert werden?
Ich bin davon überzeugt, dass Abtreibung ein Teil der Gesundheitsversorgung ist und dass Abtreibungen auch einfach zur Lebensrealität dazugehören. Also salopp gesagt, solange Menschen miteinander sexuell verkehren, wird es auch immer wieder zu Schwangerschaften gewollt und ungewollt kommen. Mit Blick auf die aktuelle Versorgungslage sehe ich, dass wir sehr, sehr viel Nachholbedarf haben und es in vielen Regionen keine gute Versorgungslage gibt. Das muss geändert werden und dafür, denke ich, muss der Paragraph erstmal gestrichen werden. Des Weiteren sehe ich keinen Sinn darin, Frauen noch mehr zu diskriminieren und zu verunsichern, sondern wünsche mir, dass Frauen in dieser Situation mehr Zeit haben, über diese Entscheidung nachzudenken. Und genau, ich denke, da können wir in dem Fall auch Frauen vertrauen. Ich sehe keinen Grund dafür, dass es im Strafgesetzbuch geregelt werden muss. Ich bin durchaus offen dafür, eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches zu finden.
Dankeschön, Adriana Behran. Eva-Maria Welskop-Deffer, Sie haben sich bereits gegen die Empfehlung der Expertinnenkommission gewandt und sind dafür, die Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen so zu lassen, wie sie ist. Warum?
Tatsächlich sehen wir als Deutscher Caritasverband das geltende Recht als eine kluge, ausgleichende Regelung an, die die Debatte eines ganzen Jahrhunderts sozusagen zusammenfasst. Wir kommen ja aus einer Geschichte, in der die Frauen dafür belangt wurden, wenn sie ihr Kind abgetrieben haben. Noch bis 1976 war genau das im Strafrecht geregelt. Die Frau, die ihre Leibesfrucht, wie es damals hieß, abtreiben wollte, die wurde mit bis zu 5 Jahren Strafe bedroht. Diese Regelung ist Gott sei Dank weg. Und die Debatten, die im Augenblick von der Expertenkommission auch nochmal neu aufgemacht wurden, richten sich gegen eine Chimäre, weil das deutsche Recht regelt schon jetzt, dass die Frau und niemand sonst die Entscheidung darüber hat, sich für oder gegen die Fortsetzung der ungewollten Schwangerschaft zu entscheiden. Das geltende Recht sagt, ein Arzt hat die Pflicht zu prüfen, ob die Entscheidung der Frau freiwillig getroffen wurde. Wenn er das nicht tut, dann ist er durch das Strafrecht bedroht und der Beratungsschein, der nach der Pflichtberatung ausgestellt wird, gibt dem Arzt die Sicherheit, dass die Frau ihre Entscheidung tatsächlich frei hat treffen können. Und das halten wir für eine sehr gute Geschichte, weil die meisten ungewollten Schwangerschaften entstehen nicht in Familien, wo heiter Sonnenschein ist, sondern in gewaltbelasteten Familien, in Familien, wo ein schlechter ökonomischer Status vorherrscht, wo die Bildungssituation ungünstig ist. Und da ist es für die Frau eine große Hilfe, wenn sie durch die Pflichtberatung die Entscheidung, um die es geht, nämlich die Entscheidung gegen das Leben ihres Kindes, sozusagen unterstützt treffen kann. Und wenn sie getroffen hat, dann kann der Arzt den Eingriff vornehmen.
Nachfrage an Sie, Frau Welskop-Deffer. Sie haben betont, dass die Frau ja bereits jetzt schon straffrei abtreiben kann. Nun wird immer wieder gesagt, dass es doch eine durchaus gewollte Form der Missbilligung ist des Gesetzgebers, dadurch, dass es eben im Strafgesetzbuch geregelt ist. Und diese sozialen Hilfen, die Sie ansprechen, diese Beratung, die könnte man ja vielleicht auch ohne Paragraph 218 des Strafgesetzbuches leisten, oder?
Die Frau wird den Weg in die Beratung in dieser schwierigen Situation ohne Pflicht nicht leicht finden. Das wissen wir aus vielen Jahren Erfahrung und das bestätigt im letzten Jahr auch noch einmal eine Befragung von Donum Vitae Bayern. Donum Vitae ist eine Beratungsträgerschaft, die viele Beratungsstellen für Schwangere vorhält. Und es sagen nur 40% der Frauen, sie wären auch ohne Pflichtberatung gekommen. Es sagen aber 91% der Frauen, alles in allem sei die Beratung hilfreich gewesen. Und ich denke, diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, dass wir wirklich mit einer Aufgabe der gesetzlichen Pflichtberatung Menschen eine Unterstützung wegnehmen würden, die sie in einem existenziellen Konflikt tatsächlich brauchen.
Frau Behran, ist das ein Punkt, dem Sie folgen können, dass die Gefahr besteht, dass hilfreiche Beratungen wegfallen könnten, wenn der Paragraph 218 abgeschafft würde?
Ich würde ganz gern ganz kurz auf den Punkt vorher eingehen, dass als gesagt wurde, dass die Beratungen und der verpflichtende Teil und der Beratungsstand dafür sorgen würde, dass der Arzt oder die Ärztin die Sicherheit hat, dass das die Entscheidung von der Frau selbst gefällt wurde. Das ist so ja nicht gegeben. Denn wenn eine Frau kommt, die massiv unter Druck gesetzt wird von ihrer Familie, von ihrem Partner, wie auch immer, dann wird sie das auch vor der Beratung und dann wird sie das auch nach der Beratung und gegebenenfalls, gehen wir jetzt mal von einem aggressiven Partner aus, kommt der auch mit zur Beratung. Und zu dem Punkt, genau, wegen
dass Beratung, die Beratungsstellen schließen könnten.
Genau, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Ich habe gestern noch mal mit Pro Familia hier in Hamburg gesprochen und hier fehlen aktuell alleine schon 17,5 BeraterInnenstellen. Ja, das finde ich ein absolutes Unding. Das ist ja eigentlich Aufgabe der Länder, für genügend Beratung zu sorgen. Und nur wenn verpflichtende Beratung wegfallen würde, heißt es nicht, dass die Beratungsstellen dann nicht mehr gebraucht werden würden. Und ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es gibt einfach Fälle, da ist es sinnvoll, zur Beratung zu gehen, und es gibt aber auch Fälle, da ist es einfach nicht notwendig. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir nicht verpflichtend zur Beratung gehen müssten, sondern dass eben die Frauen, die das in Anspruch nehmen möchten, die Möglichkeit selbstverständlich dazu haben und auch ein Recht dazu haben, und dass diese Frauen dann lieber 4-mal oder 5-mal zur Beratung gehen können.
Frau Behran, wo Sie das ansprechen, dass Sie aus eigener Erfahrung sprechen. Sie haben mir im Vorgespräch erlaubt zu erwähnen, dass Sie selber eine Abtreibung hinter sich haben. Wie haben Sie denn Ihr Beratungsgespräch erlebt? Als belastend oder als hilfreich?
Für mich war das Ganze sehr belastend, dieser ganze Prozess, weil es halt so ein absoluter Spießrutenlauf ist. Erstmal muss man sich informieren, wie funktioniert das jetzt überhaupt? Dann muss man mehrmals Termine machen. Dann muss ich einfach einer völlig fremden Person von meinem persönlichen Leben erzählen und muss das dann gegebenenfalls noch wiederholen, wenn ich zum Beispiel keine Mittel habe und zur Krankenkasse gehen muss oder wenn ich noch ein Rezept von meiner normalen Gynäkologin brauche. Also es sind ganz, ganz viele Personen gewesen, wo ich hingehen musste, um zu erzählen, dass ich diese Schwangerschaft beenden möchte. Und es ist natürlich super belastend. Und wenn ich jetzt, das ist jetzt 5 Jahre her, an diese Zeit zurückdenke, dann ist es wirklich nach wie vor diese Regelung des 218, die mich nach wie vor irgendwie auch belasten, weil das wirklich unzumutbar ist, den Frauen, dass sie in dieser Lage auch noch so bevormundet werden. Und nochmal, es wäre wirklich besser, wenn man mehr Zeit hätte, sich damit auseinanderzusetzen und nicht so gehetzt sein muss.
Frau Welskop-Deffer, Sie haben jetzt von Ihren Beraterinnen andere Erfahrungen gespiegelt bekommen. Ich höre allerdings bei Ihnen so ein bisschen raus, dass vielleicht Frauen alleine sich womöglich nicht genügend Gedanken über einen Schwangerschaftsabbruch machen könnten. Höre ich da so ein bisschen Misstrauen raus oder liege ich da falsch?
Ich wüsste nicht, durch was ich diese Aussage angedeutet haben könnte. Meine feste Überzeugung ist, dass die Entscheidung für die Fortsetzung der Schwangerschaft eine Entscheidung ist, die die Frau zu treffen hat. Und ich bin froh, dass das deutsche Recht diese Entscheidung respektiert. Wir wissen aber aus unserer praktischen Erfahrung und viele, viele Frauen, über die wir hier sprechen, sind eben in wirklich prekären Lebenssituationen, dass sie den Weg zu einer unterstützenden Beratung nicht leicht finden, wenn die Pflicht ihnen diesen Weg nicht ebnet. Von außen kann man das nicht erkennen, welche Frau am Ende von sich aus alle Abwägungen vornehmen kann und welche Frau dringend darauf angewiesen ist, eine Gesprächspartnerin zu haben. Und da sind die Erfahrungen von Frau Behran genauso ernst zu nehmen wie all die Erfahrungen, die uns unsere Beraterinnen berichten. Und da es hier um die Abwägung von verschiedenen sehr existenziellen Rechten geht, glaube ich, ist diese Ausgestaltung über die Pflichtberatung ein sehr, sehr eleganter und letztlich wenig invasiver Weg, um einen Grundkonflikt aufzulösen. Deswegen hat ja auch das große Gesetzespaket, was in den 90er Jahren verabschiedet wurde, gerade nicht den Fokus zuallererst aufs Strafrecht gelegt, sondern die strafrechtlichen Regelungen waren nur der Aufhänger, an den das Schwangerschaftskonfliktgesetz daran gehängt wurde. Und wir haben in Deutschland wirklich weltweit einmalig eine Aufklärungspflicht des Gesetzgebers. Wir haben die Beratungspflicht und wir haben Pflichten an den Staat zu helfen über die Bundesstiftung Mutter und Kind zum Beispiel. Aber es ist damals auch der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz geschaffen worden. Das vergisst man häufig. Es ist dem Gesetzgeber dieses Kompromisses in hohem Maße bewusst, dass das Strafrecht nur der eine Teil ist, dass eine gesellschaftliche Kultur der Kinderfreundlichkeit und Familiengerechtigkeit das andere sein muss.
Frau Welskop-Deffer, Frau Behran, mir fällt auf bei dieser Diskussion, dass als ein Argument auch vorgebracht wird. Es ist eben ein guter Kompromiss. Da wurde ein gesellschaftlicher Frieden geschlossen. Ist dieses Argument, dass es in der Gesellschaft durch die Debatte zu viel Streit geben könnte, dass man doch bitteschön das alles so friedlich lassen sollte und das Paket nicht aufschnüren sollte, ist das wirklich ein hinreichendes Argument, die Sache nicht zu betrachten?
Also für mich ist es das nicht. Für mich ist es ein absoluter Kuddelmuddel-Paragraph, wenn man sich den mal genau ansieht. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie jetzt aktuell eine gute Lösung ist. Natürlich können wir den Kernkonflikt, den können wir sowieso nicht lösen. Ne? Das müssen wir uns, ist uns ja allen klar. Und ich glaube, dass Stimmungsmache, also führt ja auch meistens dazu, ne, dass sich die Seiten irgendwie verhärten, dass nicht mehr sachlich argumentiert werden kann. Und dann wird immer oft in die USA geguckt und ne, wie was da momentan los ist, ist ja wirklich absurd. Ich glaube aber nicht, dass wir das in diesem Maße in Deutschland haben werden, weil wir doch durchaus ein irgendwie höheres Bildungsniveau haben. Und von daher sehe ich das überhaupt nicht, dass da jetzt ein gesellschaftlicher Frieden irgendwie in Gefahr wäre, wenn wir eben diese Diskussion nochmal aufmachen.
Frau Welskop-Deffer, wie sehen Sie denn das, dass viele AbtreibungsgegnerInnen von rechts außen, von rechtsextrem oder auch von religiös-fundamentalistischer Seite kommen?
Also Ihre Frage hatte ja zwei Teile. Der erste Teil, habe ich die Sorge, dass das Thema ähnlich eskaliert werden kann wie in den USA. Da muss ich sagen, diese Sorge habe ich leider schon. Wenn wir die letzten 4, 5, 6 Jahre in Deutschland uns anschauen, welche Themen sich alle haben instrumentalisieren lassen für eine Polarisierung der gesellschaftlichen Debatte, dann reiben wir uns ja doch alle erstaunt die Augen. Das haben wir uns alle nicht vorstellen können, dass die politische Debatte in Deutschland sich so entwickeln würde. Der andere Teil Ihrer Frage, ist das ein ausreichendes Argument, die Sachfrage beiseite zu schieben? Nein, natürlich nicht. Wir müssen die Fragen nach den guten gesetzlichen Regelungen immer wieder neu stellen können. Aber wir müssen uns alle bemühen, diese Debatten so zu führen, dass wir bei den Tatsachen bleiben, dass wir uns gegenseitig keine ideologischen Vorwürfe machen, sondern dass wir tatsächlich schauen, wo gibt es Verbesserungsbedarf. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir das Lebensrecht des ungeborenen Kindes in einer Zeit, wo die medizinische Diagnostik von Anfang an deutlich macht, hier wächst Leben und hier ist kein merkwürdiges Gebilde, das erst nach 80 Tagen die Seele eingehaucht bekommt, wie man das im Mittelalter dachte, dass man diesen medizinischen Kenntnisfortschritt zum Ausgangspunkt für Regelungen nimmt, die das Lebensrecht des Kindes und das Selbstbestimmungsrecht der Mutter in guter Weise zum Ausgleich bringen.
Sie haben es eben gesagt, Eva-Maria Welskop-Deffer vom Deutschen Caritasverband. Sie betonen, dass das Ungeborene auch geschützt werden muss. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen. Wovor genau muss es geschützt werden?
Naja, das Leben des Menschen ist ein schützwertes Gut. Und da sind wir gut beraten, keine Abstufungen zu machen, weil wir, sobald man auf die Frage kommt, welches Leben ist denn eigentlich lebenswert, sehr schnell auf schiefe Bahnen geraten. Und das ist eine der Fragen, die leider die Kommission nach meinem Empfinden auch ungenügend bearbeitet hat. Wie geht es denn mit dem Behindertenleben weiter? Welchem Druck sehen sich eigentlich Eltern heute ausgesetzt, wenn sie feststellen, dass das Baby, das sie erwarten, vermutlich nicht gesund ist? Und da beginnen doch die wirklichen Fragen nach dem Schutz des Lebens. Wollen wir hier Unterschiede machen oder wollen wir an dem festhalten, was das Bundesverfassungsgericht, meine ich, sehr klar formuliert hat? Das Lebensrecht des Kindes beginnt spätestens mit der Nidation und es ist dann keine weitere Abstufung sinnvoll abzugrenzen.
Auf die Abstufung würde ich gerne gleich noch zu sprechen kommen, aber vielleicht erst noch mal die Frage an Adriana Behran, Aktivistin des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung. Dieses Argument, dass da ein zukünftiger Mensch entsteht, dass es vielleicht doch etwas anderes ist als eine Zyste, die man wegoperiert. Können Sie das nachvollziehen?
Ich wundere mich immer darüber, dass gesagt würde, der 218 sorgt dafür, dass der Fötus geschützt wird, weil das wird er ja faktisch nicht. Also wenn er geschützt werden würde, komplett, würde es ja heißen, es dürfte keine Abtreibungen geben. Es sind ja so Abtreibungen möglich. Also ist das Argument für mich irgendwie gar nicht haltbar. Vielleicht kann das noch ein bisschen genauer erklärt werden.
Kommen wir mal auf diese Abstufung nach Schwangerschaftsphasen, ja, die von der Expertinnenkommission ja stark als Argument nach vorne gestellt wurde und die von Frau Welskop-Deffer in Frage gestellt wird. Also die Expertinnenkommission unterscheidet nach früher Schwangerschaft, mittlerer Schwangerschaft und später Schwangerschaft und sagt, dass in der frühen Schwangerschaft das Lebensrecht des Ungeborenen zurücktritt hinter das Persönlichkeitsrecht der Frau und im Zuge der Schwangerschaft wird die Gewichtung eine andere. Und die Expertinnenkommission, Frau Welskop-Deffer, die argumentiert auch damit, dass es de facto schon so ist. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine lebensbedrohliche Situation gibt für die werdende Mutter, dann wird das Leben der Mutter vorrangig gerettet vor dem des ungeborenen Kindes. Anders als mit so einer Abstufung könnte man solche Entscheidungen gar nicht treffen. Weshalb können Sie dieser Abstufung da so gar nicht folgen?
Die Frage, ob bei einer medizinischen Bedrohung des Lebens der Mutter das Lebensrecht des Kindes zurücktreten muss, hat in unserem geltenden Recht nichts mit dem Zeitpunkt der Schwangerschaft zu tun, sondern da ist die Abwägung dem Arzt frei übertragen. Und das ist ja der andere Teil unseres geltenden Schwangerschaftsrechts, der zum Glück auch von dem abweicht, was vor 50 oder 100 Jahren noch gedacht wurde, wo man immer das Recht des Kindes priorisiert hat und die Frau völlig zurückgestellt hat. Und ich finde, hier hat auch die katholische Kirche, eine große Schuld auf sich geladen, den Frauen gegenüber. Bloß wir können nicht das heutige Recht, was eigentlich eine vernünftige Abwägung vornimmt, für die Fehler von vorgestern haftbar machen. Und da kann ich nur sagen, da unterliegt die Expertenkommission einem Fehlschluss. Es ist einerseits wichtig, das Lebensrecht des Kindes von Anfang an zu berücksichtigen, damit hier keine merkwürdigen Beliebigkeiten hineingeraten. Aber es ist durchaus notwendig, für die ganze Schwangerschaft die medizinische Indikation fortbestehen zu lassen, weil man nicht das Leben der Mutter gefährden kann, bloß damit sie das Kind austrägt.
Frau Behran, was denken Sie über diese Phaseneinteilung der Schwangerschaft? Also können Sie dem folgen, wenn jetzt die mittlere Schwangerschaft eintritt, die späte Schwangerschaft eintritt, dass dann doch das Lebensrecht des Ungeborenen schwerer wiegt? Können Sie dieser Argumentation folgen?
Ja, ich kann der Argumentation ganz gut folgen und finde auch mit dieser Drei-Phasen-Lösung ist eigentlich eine ganz gute Aufstellung gelungen der Kommission. Wenn wir mal betrachten, so die ersten 3 Monate ist ja auch in der Regel sowieso der Zeitraum, in dem man nicht darüber spricht, auch wenn man eine Wunschschwangerschaft hat. Und ich sehe auch und auch durch meine eigenen Erfahrungen weiß ich, dass irgendwie so lange das nicht überlebensfähig ist, außerhalb meines Körpers, entscheide ich. Und das ist für mich total klar. Da kann ich nicht mich hinten anstellen und sagen, okay, aber ich beuge mich dem Ganzen jetzt.
Also dieses Argument, was von christlicher, aber auch von konservativ-politischer Seite kommt, es ist ja doch werdendes Leben und eben etwas anderes als jetzt eine Zyste oder so. Das lassen Sie nicht gelten.
Das würde ich aber nie sagen, dass es irgendwie vergleichbar ist wie eine Zyste oder so. Mhm. Natürlich ist es das nicht. Deswegen diskutieren wir ja auch so viel darüber. Und ich kann das total nachvollziehen, dass es für manche Leute gänzlich absurd ist, sich überhaupt das vorzustellen, irgendwie eine Abtreibung zu haben und dass es für sie auch unmoralisch ist. Wir können ja alle verschiedene Meinungen dazu haben und müssen das ja alle für uns selbst entscheiden. Also von daher kann ich das schon verstehen, dass daran Kritik besteht. Ich sage aber, für mich ist auf jeden Fall, solange Fötus nicht lebensfähig ist außerhalb meines Körpers, entscheide ich das. Und dementsprechend, genau, kann ich mit der Kommissionsempfehlungen auch sehr gut leben.
Frau Welskop-Deffer, ja, Sie wollten mich, was sagen,
genau,
dazu?
Gerade dieser Teil mit der Lebensfähigkeit außerhalb des Körpers der Frau, diese Passagen haben mich im Bericht wirklich überrascht, weil damit wird ja das Lebensrecht des Kindes davon abhängig gemacht, wo die Frau lebt. Lebt sie in der Nähe einer wunderbar ausgestatteten Universitätsklinik oder wohnt sie irgendwie im ländlichen Raum, wo es keine so gut ausgestattete Klinik gibt? Die Frühchen, die sie heute in den spezialisierten Kliniken retten können, die sind 500 Gramm schwer und können eben außerhalb des Körpers der Mutter überleben. Ich glaube, an solche Debatten sollten wir uns wirklich nicht heranwagen. Da hat sich, glaube ich, die Kommission wirklich vergaloppiert.
Frau Welskop-Deffer, Frau Behran, wir kommen zum Ende unserer Streitkultur bereits zum Thema, sollen Schwangerschaftsabbrüche schnell legalisiert werden? Und an meine beiden Diskussionspartnerinnen geht die Frage, ob sie etwas von der anderen Seite gehört haben, das vielleicht neu und bedenkenswert für sie war, ob sie etwas aus diesem Gespräch mitnehmen. Eva-Maria Welskop-Deffer vom Deutschen Caritasverband, mögen Sie beginnen?
Sehr gerne. Frau Behran hat so im ersten Drittel des Gesprächs nochmal darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch erstattet zu bekommen, wenn man einkommensarm ist und dann aber mehrere Anträge stellen muss. Ich glaube, hier müssen wir dringend zu einer Vereinfachung kommen. Es ist nicht einzusehen, warum die Erstattung eines Abbruchs, der straffrei ist, nicht ganz normal durch die Krankenkassen übernommen wird, ohne dass ein solch kompliziertes Zusatzverfahren durchlaufen wird.
Dankeschön, Frau Welskop-Deffer. Adriana Behran vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Was nehmen Sie aus der Diskussion mit?
Ich nehme jetzt auch gerade jetzt den letzten Punkt von Frau Welskop-Deffer nochmal mit, dass wir ja durchaus Punkte haben, wo wir einer Meinung sind. Und ich finde, dass wir jetzt nach all den jahrzehntelangen Diskussionen irgendwie die Argumente irgendwie alle auf dem Tisch sind und dass wir uns doch dazu bringen müssten, jetzt erstmal gemeinsam Lösungen zu entwickeln und dazu zu sorgen, dass wir eine bessere Versorgungslage haben in Deutschland. Und genau jetzt nach dem Gespräch denke ich schon, dass da vielleicht doch auch Hoffnung ist und dass sich da die Fronten eben nicht verhärten, sondern wir eher es schaffen, dass es für alle in diesem Land eben eine gute medizinische Versorgung gibt.
Nach der Empfehlung der Expertinnenkommission, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren, nicht mehr im Strafrecht zu regeln und entsprechend den Paragraphen 218 abzuschaffen, soll die Bundesregierung Schwangerschaftsabbrüche legalisieren. Das war die Streitkultur mit Eva Maria Welskop-Deffer, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, und Adriana Behran, Aktivistin im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Mein Name ist Ute Reckers. Vielen Dank fürs Zuhören.